Der neue Lord der Iron Islands war Lord Quellons ältester überlebender Sohn, ein Kind aus seiner zweiten Ehe. Die Söhne seiner ersten Gemahlin waren alle jung verstorben. In vielerlei Hinsicht ähnelte er seinem Vater. Mit 13 Jahren konnte er ein Langschiff rudern und beherrschte den Fingertanz. Mit 15 Jahren verbrachte er einen Sommer als Plünderer auf den Treadstones. Mit 17 war er Kapitän seines eigenen Schiffs. Obwohl Balon Greyjoy nicht so groß war wie sein Vater und ihm auch dessen unbändige Kraft fehlte, ging er genauso schnell und geschickt mit den Waffen um. Schon als Kind hatte Lord Balon davon geträumt, die Eisenmänner vom Joch des Eisernen Throns zu befreien und ihren Stolz und ihre Macht zu erneuern. Sobald er auf dem Meersteinstuhl saß, hob er viele Erlasse seines hohen Vaters auf. Die Steuern auf Salzweiber wurden abgeschafft, und Kriegsgefangene durften wieder als Leibeigene gehalten werden. Und obwohl er die Septonen nicht von den Inseln verbannte, erhöhte er doch die Steuern auf sie um das Zehnfache. Die Maester behielt er ebenfalls, denn sie hatten sich als zu nützlich erwiesen. Obwohl er Pikes Maester aus etwas undurchsichtigen Gründen hinrichten ließ, forderte er sofort einen neuen von der Zitadelle an. Lord Quellon hatte während seiner langen Herrschaft den Krieg stets gemieden. Lord Balon rüstete sofort auf. Denn mehr noch als nach Gold oder Ruhm hungerte Balon Greyjoy nach einer Krone. Dieser Traum von einer Krone scheint das Haus Greyjoy durch seine lange Geschichte hindurch verfolgt zu haben. Und nahezu immer endete er in Niederlage, Verzweiflung und Tod. So auch bei Balon Greyjoy. 5 Jahre bereitete er sich vor, versammelte Männer und Langschiffe und baute eine Flotte großer Kriegsschiffe mit verstärkten Hüllen und Eisenrammen, deren Decks von Skorpionen und Feuerspeiern nur so starrten. Die Schiffe dieser eisernen Flotte waren eher Galeeren als Langschiffe und übertrafen alles an Größe, was die Eisenmänner bislang gebaut hatten. Im Jahre 289 schlug Lord Balon los, erklärte sich selbst zum König der Iron Islands und sandte seine Brüder Euron und Victarion nach Lennisport, um die Flotte der Lannisters zu verbrennen. »Das Meer soll mein Burggraben sein«, verkündete er, als Lord Tywins Schiffe lichterloh in Flammen standen, »und wehe dem, der es wagt, ihn zu überqueren.« König Robert wagte es. Robert Baratheon, der erste seines Namens, hatte sich ewigen Ruhm am Trident erworben. Rasch rief der junge König zu den Fahnen und schickte seinen Bruder Stannis, den Lord von Dragonstone, mit der königlichen Flotte um Dorne herum. Kriegsschiffe aus Oldtown und der Weite sowie vom Arbor schlossen sich ihm an. Balon Greyjoy schickte ihnen seinen Bruder Victarion entgegen, doch im Kanal der schönen Insel lockte Lord Stannis die Eisenmänner in eine Falle und vernichtete die eiserne Flotte. Da Balons Burggraben nun nicht mehr verteidigt wurde, konnte Robert sein Heer ohne Schwierigkeiten von Seagard und Lannisport über die Bucht der Eisenmänner setzen. Mit den Wächtern des Westens und des Nordens an der Seite landete Robert auf Pike, Great Week, Harlow und Orgmond und bahnte sich seinen Weg mit Stahl und Feuer über die Inseln. Balon musste sich in seine Festung Pike zurückziehen, doch als Robert seine Ringmauer einriss, brach jeder Widerstand zusammen. Das wiedergeborene Königreich der Iron Islands hatte nicht einmal ein Jahr Bestand. Doch Balon Greyjoy blieb selbst dann noch trotzig, als man ihn Robert in Ketten vorführte. »Meinen Kopf könnt ihr mir nehmen«, sagte er dem König, »doch Verräter könnt ihr mich nicht nennen. Kein Greyjoy hat je einem Baratheon einen Eid geleistet.« Robert Baratheon, stets gnädig gestimmt, soll daraufhin laut gelacht haben, denn er mochte mutige Männer, selbst wenn sie seine Feinde waren. »Dann leistet eure Eide jetzt«, antwortete er, »oder ihr verliert euren sturen Kopf.« Und so beugte Balon Greyjoy das Knie und durfte leben, nachdem er seinen letzten überlebenden Sohn als Geisel für seine Treue gestellt hatte. Von der Herrschaft des Roten Kraken bis zum heutigen Tag waren die Eisenmänner stets zwischen den Träumen von vergangenem Ruhm und der Armut der Gegenwart gefangen. Vom Festland durch das graugrüne Wasser des Meeres getrennt, bleiben die Inseln ein Reich für sich. Das Meer ist in Bewegung und verändert sich unablässig, wie die Eisenmänner gern sagen. Und doch bleibt es ewig und grenzenlos, sich niemals gleich und doch immer gleich. Und so sind auch die Eisenmänner selbst, das Volk des Meeres. Man kann einen Eisenmann in Samt und Seide kleiden, ihn lesen und schreiben lehren und ihn in Ritterlichkeit, Höflichkeit und den Mysterien des Glaubens unterweisen, schreibt Erzmeister Erik. Doch wenn man ihm in die Augen blickt, sieht man dort immer noch das Meer, kalt und grau und grausam.